Wenn ich das Wort Jäger höre, dann denke ich an einen Mann mit einer Waffe, der auf Tiere schießt.
An Leute, die schießen, in einen nicht militärischen Sinne, sondern auf Tiere.
An Tiermörder.
An alte Männer mit Raucherdackeln, die mit dem Gewehr 5 Stunden lang auf Hochsitzen warten, auf ein Wildschwein.
Denke an einen alten Mann, der draußen Tiere erschießen will.
An Förster im Wald oder an solche Jäger, die eben im Wald Tiere jagen.
Die Vorurteile gegenüber Jägern scheinen alle sehr ähnlich. Man assoziiert Jäger meist mit Menschen, die einfach gerne Tiere erschießen. Aber stimmt das eigentlich? Ist Jägersein wirklich nur Jagen? Stefan Kaufmann ist 52 Jahre alt und seit 20 Jahren privater Jagdscheininhaber. Stefan, stimmen diese Vorurteile gegenüber dem Jägerberuf?
Ich sage jetzt einfach mal, kein Jäger, bis auf die nicht gewollten Ausnahmen, die es bei allem und jedem gibt, geht raus einfach nur, um was zu erlegen, sondern da wird ja wirklich nachhaltig gewirtschaftet, da wird Wildbret erzeugt, also Wildfleisch, das in Umlauf kommt, das verzehrt wird, Felle vom einheimischen Wild werden vermarktet, verarbeitet, das ist also auch wieder am Kommen. Da wird natürlich viel getan, auch von Jägerseite, aber natürlich immer nur so weit, wo der Jäger auch sagt, das ist sinnvoll, das wird irgendeinem Nutzen zugeführt und jetzt nicht einfach erlegt und dann wird ein Loch gemacht oder zur Tierkörperbeseitigung und dann ist es weg. Ja, das wäre ja das Schlimmste überhaupt, was man damit machen kann.
Okay, aber was sind denn dann so Aufgaben des Jägers?
Die Aufgaben sind in erster Linie, wenn man es mal so ganz grob sagt, die Hege des Wildes in dem Revier. Also das geht mal damit los, dass das Revier natürlich in einem Zustand sein muss, dass man dort überhaupt Jagd ausüben kann. Da müssen Ansitzeinrichtungen sein, so dass man überhaupt mal eine Möglichkeit hat, Wild zu beobachten, zu schauen, was kann ich überhaupt erlegen, was gibt es hier überhaupt, wie passt es zu Abschussplänen, die es für gewisse Wildarten gibt. Ja, und dann geht es bis hin zu Biotopverbesserungen durch irgendwelche Blüh- und Grünstreifen, durch Anlegung von Amphibienteilen, was auch immer, also das alles kann in Abstimmung mit Jagdbehörde, untere Naturschutzbehörde, alles von den Jägern in den Revieren gemacht werden und dann auch betreut werden. Also da geht es nicht rein darum, rauszugehen, Wild zu erlegen. Das ist überhaupt nicht das, was da passiert oder nicht in erster Linie.
Aber Biotopverbesserung und die Hege des Wildes, das klingt jetzt eigentlich eher nach einem Förster.
Das ist ja so eine weit verbreitete Meinung, dass der Förster da irgendwie über allem seine Hand hat, das alles da irgendwie regelt. Ja. Das ist nicht der Fall. Die sind in erster Linie mal für die Forstwirtschaft zuständig. Okay. Das heißt, die Kommunen, Gemeinden, wie auch immer, die sagen hier, wir brauchen jemanden, der das für uns bewirtschaftet, der das Holz vermarktet. Das machen die Forstbetriebe. Aber für die verpachteten Gebiete, die Privatjäger, sage ich jetzt mal, gepachtet haben, da hat der Forst jagdlich nichts zu tun. Also da kann nicht einfach der Förster kommen, setzt sich da irgendwo hin und sagt, du, pass auf, ich habe bei dir jetzt auch 3 Wildschweine erlegt oder so. Das funktioniert nicht. Also das ist nicht der Fall.
Gut, und wer finanziert dann die ganze Arbeit, die mit dem Jägersein einherkommt?
Das ist alles Privatvergnügen. Berufsjäger, klar, außen vor gelassen. Die sind also da natürlich nicht betroffen, weil die sind irgendwo beruflich natürlich angestellt. Die anderen 400.000, die machen das komplett in Eigenregie. Das heißt, die zahlen nicht nur Pacht für das Gelände, das sie bejagen. Die müssen Abgaben an die Berufsgenossenschaft zahlen. Die zahlen in der Regel auch noch eine Jagdsteuer, alles was an Material, Munition, irgendwelchem Werkzeug, Ausrüstungsgegenstände, das ist alles privat zu finanzieren. Und dann ist es in der Regel auch noch so, dass in den Pachtverträgen es eine Klausel gibt, dass der Jäger die Wildschäden zu begleichen hat. Und eigentlich sagt das Jagdgesetz, dass die Jagdgenossenschaft aus der Genossenschaftskasse für die Wildschäden aufkommt. Wildschäden heißt, Wildtiere treten irgendwo aus dem Wald aus, gehen auf den Acker, fressen den Mais, den Weizen, den Hafer, was auch immer. Landwirt kommt, sagt, oh, guck mal hier, hat das Wild aufgefressen, ist mir ein Schaden von x-tausend Euro entstanden, Jäger, zahl mal. Gibt es einen Berechnungsschlüssel jedes Jahr. Diese Kosten trägt der Jäger, führt seit der hohen Schwarzwildbestände zu Wildschäden, die zum Teil so hoch sind, dass sie deutlich um ein Mehrfaches über dem Pachtbetrag für das Revier liegen, also bis hin zu fünfstelligen Summen, was auch schon dazu geführt hat, dass also Reviere in solchen stark betroffenen Gebieten nicht mehr verpachtet werden konnten. Also das ist ein komplettes Drauflegegeschäft.
Gebiete, die, wie du eben ja gesagt hast, nicht mehr verpachtet werden können. Das Wild weiß ja nicht, dass dort nicht mehr gejagt wird.
Ja, natürlich. Also klar, das Wild macht da immer weiter. Je länger nicht bejagt wird, umso höher werden in der Regel auch die Bestände dann, weil ja nichts mehr reduziert wird. Die natürlichen Feinde fehlt ja in der Regel in Deutschland. Da muss man natürlich gucken. Am Anfang hat man natürlich probiert, ich sage jetzt mal, einen Dummen zu finden, der das trotzdem wieder pachtet. Als man dann gemerkt hat, okay, da haben wir jetzt irgendwo einen Punkt erreicht, da geht es nicht weiter, hat man sich dann halt irgendwann doch mal zusammengesetzt und hat gesagt, okay, wie regeln wir das? In der Regel läuft das dann so, dass man sagt, okay, Wildschaden bis zu einer gewissen Höhe ist eben vom Pächter zu tragen. Dann springt wer auch immer für den Rest ein oder die Landwirte erklären sich bereit zu sagen, okay, dann verzichten wir da drauf. Hauptsache es wird weiter bejagt und wir entwickeln irgendwelche Strategien. Also da gibt es einiges an Maßnahmen, was man tun kann. Das funktioniert auch, macht natürlich mehr Arbeit.
Apropos Arbeit, wie lange bist du denn etwa so ungefähr hinter einem Stück Wild her?
Das ist natürlich von sehr vielen Faktoren abhängig, was man für Jagdmöglichkeiten hat, was das Revier hergibt, welche Wildarten vorkommen, ob die ständig da sind, ob die nur mal durchziehen. Stadtnähe, völlig abgeschieden, im Nirgendwo, das sind ja jedes Mal ganz unterschiedliche Situationen. Es ist natürlich viel davon abhängig, wie vertraut das Schwarzwild sich bewegt. Wird es oft gestört? Ist es tagaktiv, was normal ist, aber so kaum bekannt? Man versucht natürlich mit allen zulässigen Mitteln aufgrund Wildschaden, aufgrund Schweinepest, alles Mögliche, um da irgendwie ranzukommen. Die Wildschweine sind aber nicht dumm, die lernen sehr schnell dazu. Das Wild hat ja im Allgemeinen sehr feine Sinne. Von daher ist es schon recht schwierig, überhaupt Wild zu erlegen. Manchmal sitzt man auch draußen, erlegt innerhalb kürzester Zeit drei auf einmal, dann aber wieder Wochen nichts. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja, also ich habe die letzten zwei Jahre, war ich so bei um die 15 Stück verschiedene Wildarten. Also das kann man nicht so ganz pauschal festmachen. Ist aber insgesamt sehr zeitaufwendig, alle möglichen Vorkehrungen vorher und zu schauen, wo kommen sie wann irgendwie. Aber das ist natürlich alles nur ein Stück weit Spekulation. Irgendwo eine Störung, dann laufen sie doch nicht da lang, wo man sie erwartet hätte. Wetterumschwung, Wind kommt irgendwie anders, die kriegen dich schon mit, bevor sie überhaupt in deine Nähe kommen, weil sie heute mal von rechts statt von links kommen. Ja, das kann man halt nicht so pauschal sagen.
Im letzten Jahr wurden rund 2,5 Millionen der Hauptwildarten erlegt. Anfang diesen Jahres verlangte dann der Deutsche Bauernverband, 70% des derzeitigen Wildschweinbestandes zu töten. Grund dafür ist die sich immer weiter verbreitende Schweinepest. Landwirte in Niedersachsen befürchten Milliardenverluste, sollte die Seuche in Deutschland nachgewiesen werden. Zwar ist diese Krankheit nicht auf die Menschen übertragbar, jedoch kann das Fleisch von infizierten Wild- und Hausschweinen laut Gesundheitsbehörde nicht mehr verkauft werden. Und infizierte Tiere sterben bereits nach wenigen Tagen. Und dennoch, Stefan, wie realistisch ist denn diese Forderung, 70% der Wildschweine zu erlegen?
Das ist ja schon mal eine riesige Zahl, das muss man sich ja mal vor Augen halten. Dann muss man natürlich auch wissen, von diesen 400.000 Menschen, die da zur Jagd gehen, sind die allermeisten berufstätig. Das heißt, ich kann mir nicht jede Nacht irgendwie draußen um die Ohren schlagen. Mit dem Erlegen kommt ja auch noch ein bisschen Arbeit auf einen zu. Also da ist man auch schnell nach dem Schuss nochmal 2 Stunden unterwegs und länger, bis dann eben alles erledigt ist. Das Wild muss überhaupt mal da sein, wo ich zur Jagd gehen darf und nicht irgendwo beim Nachbar. Wir hatten jetzt massiv Forstarbeiten im Revier. Da waren für 3-4 Wochen waren die Sauen weg, haben sich irgendwo ein ruhiges Plätzchen gesucht. Fällt schon mal die Jagd flach. Dann den Sommer über gehen die Wildschweine gern raus ins Feld. Die liegen im Raps, im Weizen. Ganz, ganz geringe Chance zu bejagen. Natürlich gibt es Möglichkeiten. Die sind aber sehr aufwendig, teilweise gefährlich, weil permanent bis in die Nachtstunden rein, Fußgänger, Radfahrer, Hundespaziergänger, Sportler irgendwie draußen unterwegs sind, die gefährdet wären. Man kann das Gebiet ja nicht immer so weit überblicken, wie theoretisch und auch praktisch so ein Geschoss fliegen kann. Das sind also so viele Faktoren, die es eigentlich eher verhindern, was zu erlegen, anstatt es zu ermöglichen. Ein Abschuss von 70%, das ist schlichtweg nicht machbar. Also man würde die Reviere derart auf den Kopf stellen, beunruhigen, alles andere Wild in Mitleidenschaft ziehen, Verkehrsunfälle provozieren, wenn man da überall reinläuft und irgendwie massiv Druck macht, das ist völlig unrealistisch.
Zum Jägersein gehört also viel mehr dazu, als man auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Die Zahl der Mitglieder des Deutschen Jagdverbandes stieg im Jahr 2017 um etwa 3000 neue Mitglieder. Ob neben- oder hauptberuflicher Jäger, dieser Job erfordert Hingabe, Zeit und Verantwortung. Und viele Kosten müssen selber getragen werden. Doch Stefan ist zuversichtlich.
Ich hoffe halt einfach nur, dass man das mit der Jagd in einem vernünftigen Rahmen auch weiterhin irgendwie laufen lassen kann und dass da alle Beteiligten noch lange, lange Zeit vernünftig bleiben und irgendwie immer einen gescheiten Konsens finden im Sinne des Wildes, der Landwirtschaft, des Forstes, der Erzeugung von irgendwelchen hochwertigen Lebensmitteln oder sonstigen Produkten, natürlich auch, um die Wildarten irgendwo zu erhalten. Das ist ja das, wo die Jagd herkommt. Das war ja mal einfach zum Überleben, zum Schaffen von Rohstoffen. Und natürlich wird auch das heute noch mit dem erlegten Wild gemacht. Das landet ja nicht in der Mülltonne. Hoffen wir mal, dass das noch eine Zeit lang so weitergeht.